Deutschlandfunk Kultur. Die Reportage.
Was haben unschuldig in Guantanamo Inhaftierte, iranische Oppositionelle und geflüchtete Afghanen gemeinsam? Klar, sie waren und sind in den USA und Europa unerwünscht und sie alle sind zwischenzeitlich in Albanien gestrandet. Der kleine Balkanstaat entwickelt sich als eine Art Parkplatz für unerwünschte Menschen. Jüngster Deal der Regierung? Jährlich sollen 10.000 Geflüchtete, die eigentlich nach Italien wollen, in Lagern an der Adria interniert werden. Im Gegenzug unterstützt die Meloni-Regierung den EU-Beitritt Albaniens. Doch der Widerstand der albanischen Bevölkerung erwächst. In einem Land, dessen Jugend selbst in Scharen auswandert. Florian Guckelsberger mit der ganzen Geschichte.
Früher Vormittag in Shengjin. Graue Winterwolken hängen über dem verschlafenen Küstenstädtchen an der albanischen Adria. Im Café des Hotels Tricho, gegenüber dem kleinen Hafen, wärmen sich die Fischer von Shengjin bei Raki und Espresso Macchiato auf. Neben mir sitzt Alexander Marcou und redet sich in Rage.
Wenn man die Leute fragt, sind alle gegen dieses Abkommen. Wenn die Migranten legal einreisen würden, um zu arbeiten, wäre das kein Problem. Aber so viele Menschen in einem Lager zu isolieren, das ist etwas anderes.
Der kräftige Mitfünfziger dreht sich um, blickt zu den anderen Tischen und bellt eine Frage in den Raum.
Was denkt ihr? Sollen die Afrikaner zu uns kommen?
Ein Mann, Jogginganzug, 3-Tage-Bart, eine brennende Zigarette in der Hand, lehnt mürrisch ab. Marcou ruft noch einmal, lauter. Jetzt bekommt er die verlangten Antworten.
Are you agree that Africans to come here? No, 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 no.
Glaubst du, die Afrikaner sollten zu uns kommen? Nein, 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 nein. Viermal nein. Sechs, sieben. Okay, und es ist erst 9 Uhr morgens. Noch 2 Drinks mehr und dann sind wirklich alle hier dagegen.
Shengjin ist eine Küstenstadt mit wenigen 1000 Einwohnern und eines der touristischen Zentren im Norden Albaniens. Die einzige Straße durch den Ort führt vorbei an 10-stöckigen Hotels, einem verfallenen Stripclub, einer Metzgerei und vielen kleinen Cafés. Die Menschen hier leben vom Fischfang, von den Touristen aus dem nahen Kosovo und dem Geld, das Verwandte überweisen, die im Ausland Arbeit gefunden haben. Shengjin ist kein Ort, der Schlagzeilen macht. Eigentlich. Das ändert sich, als Albaniens Regierungschef Edi Rama Anfang November 2023 in Rom vor die Fernsehkameras tritt. Zusammen mit Italiens Ministerpräsidentin Giorgia Meloni verkündet Rama, dass Albanien künftig Menschen aufnehmen wird, die auf dem Weg nach Italien im Mittelmeer abgefangen wurden. Der Plan? Für die Dauer ihres Asylverfahrens sollen maximal 3.000 Menschen je Monat in Albanien untergebracht werden. Bis zu 36.000 Menschen könnten so im Jahr ankommen. Untergebracht in 2 Lagern, gebaut und betrieben vom italienischen Staat. Kurz darauf kursieren in Albanien die Namen der Orte, an denen die Lager entstehen sollen. Shengjin und das nahe Dorf Jada.
Quando Italia chiama, Albania c'è. And when Italy calls, Albania is.
Wenn Italien ruft, ist Albanien bereit. Das hat Edi Rama gesagt. Edi Rama ist vielleicht bereit, aber was ist mit mir? Ich bin nicht bereit. Ich heiße nicht Edi Rama, ich bin Alexander Marcou.
My name is not Edi Rama, I'm Alexander Marcou.
Die Menschen fühlen sich übergangen. Das wird im Café des Hotels Tricho deutlich. Auch wenn es nicht jeder so klar formuliert wie Alexander Marcou, die Männer sind sich einig. Shengjin ist nicht die Antwort auf die Frage, wie die EU mit der steigenden Zahl nach Europa flüchtender Menschen umgehen soll. Gegenüber dem Café befindet sich die Hafeneinfahrt. Hier treffe ich die Lokaljournalistin und Deutschlehrerin Lindita Kokay, die den Ort und die Fischer gut kennt. 2 Polizisten kontrollieren kurz unsere Pässe. Hände werden geschüttelt, man kennt sich.
Wir sind im Hafen von Shengjin. Es gibt so viele Schiffe, nur für Fischschiffe, aber keine für Tourismus und für Personen und auch für Baumaterialien. hier arbeiten ungefähr 500 Personen, aber die meisten sind Fischler.
Der Hafen von Shenzhen ist in zwei Teile gegliedert. Größere Schiffe können am großen Kai im östlichen Teil anlegen. Im Rest des Hafens dümpeln heute rund 30 Fischerboote. Rost unter abgeblätterter Farbe. Viele Boote wirken nicht mehr seetüchtig, schaukeln halb verfallen in den Wellen, die das Meer in den Hafen trägt. Neben der Kaimauer hockt Tonin Sefi und flickt ein Netz. Mit grober Ahle und konzentriertem Blick sorgt der Fischer dafür, dass ihm der Fang beim nächsten Einsatz nicht entkommt. Auf die Pläne der Regierung angesprochen, schaut Sefi skeptisch.
Wir wissen nicht, warum das hier genau passieren soll. In Albanien geht doch einfach nichts voran. Wir haben ja selbst keine Arbeit. Aber was das Lager im Hafen angeht, bin ich unentschlossen. Ich bin weder dafür noch dagegen. Wir haben einfach keine klaren Informationen.
Der Wortlaut des Abkommens zwischen Albanien und Italien ist vage. Details bis heute unklar. Sicher scheint nur, wenn jeden Monat tausende Menschen hier anlanden sollen, dann braucht es geeignete Infrastruktur.
Ich bin kein Experte, aber ich glaube, es ist unmöglich, so viele Personen jeden Tag aufzunehmen. Hier gibt es ja schon für uns Albaner keine Jobs im Hafen. Das Leben ist schwierig. Wir haben keinen Platz für Afrikaner oder die Schiffe, die sie hierher bringen sollen.
Dann wird Sefi nachdenklich. Er sagt, viele Albaner könnten schon verstehen, warum man aus seiner Heimat fortgeht.
Auch Albaner sind ja in viele verschiedene Länder geflüchtet. Sie können dort leben und arbeiten. Dafür sind wir dankbar. Aber hier in Shenzhen gibt es einfach nicht die nötigen Voraussetzungen, um so viele Afrikaner aufzunehmen.
Die Bedenken der Fischer werden von der albanischen Regierung offenbar nicht geteilt. Mehr noch. Nicht erst seit der Machtübernahme der Sozialisten unter Edi Rama 2013 hat das Land die Aufnahme von anderswo unerwünschten Menschen durchgewunken. 2007 durften die USA eine Gruppe von Gefangenen nach Tirana schicken, die sie zuvor jahrelang unschuldig in Guantanamo festgehalten hatten. Die Volksmujahedin, eine iranische Oppositionsgruppe, werden 2013 auf Wunsch Washingtons nach Albanien umgesiedelt. 2021 schließlich landen tausende Afghaninnen und Afghanen in Shenzhen, als die USA nach dem Fall Kabuls ein Land suchen, das schnell viele Menschen aufnehmen kann. Wenn es brenzlig wird, so die Botschaft, kann sich der Westen auf Albanien verlassen. Ministerpräsident Rama sagt, es gehe ihm um Gastfreundschaft. Kritiker meinen, er suche nur nach politischen Vorteilen. Giorgia Meloni jedenfalls hat dem Beitrittskandidaten Albanien Unterstützung bei seiner EU-Bewerbung versprochen. Der Balkanstaat wird so zu einer Art Parkplatz, auf dem der Westen unerwünschte Menschen abstellen kann. Eine Politik, die auch in Deutschland Begehrlichkeiten weckt. Mitte Januar war Edi Rama zu Gast bei der Winterklausur der CSU-Landtagsfraktion im Kloster Banz. Bei der anschließenden Pressekonferenz nannte Ministerpräsident Markus Söder von der CSU das italienisch-albanische Abkommen eine Lösung, die helfen kann. Wenige Wochen später legt Oppositionsführer Friedrich Merz von der CDU nach. Italiens Abkommen mit Albanien hält er für ein Vorbild. Es ist kurz vor fünf. Die Stadt döst im Dunkeln. Außer mir sind nur streunende Hunde auf der Hauptstraße von Shenzhen unterwegs, als ich bei der Bäckerei von Atlant Kudeli klopfe. Es dauert einen Moment, dann öffnet er die Tür.
Good morning.
Hinten in der Backstube arbeitet er schon seit 2 Stunden. Das erste Dutzend Teiglinge liegt bereits auf der Arbeitsfläche.
This is for pizza.
Das ist für Pizza. Die muss jetzt 4-5 Stunden ruhen und dann ist sie fertig. Es sind kleine Pizzen. Wir machen am Tag so 40 bis 50 davon. Jetzt ist Winter, da gibt es noch nicht so viele Kunden. Shenzhen ist eine kleine Stadt. Im Sommer geht es hier zu wie in einer Hauptstadt wie in Tirana. 1 Million Menschen. Das ist ein gutes Geschäft, aber es geht nur 2 Monate.
It's good, but it's just 2 months.
Kodeli schiebt als nächstes Croissants in den Ofen, räumt auf und hat dann Zeit für eine kurze Zigarettenpause. Mir ist in den letzten Tagen aufgefallen, dass man kaum Leute in seinem Alter auf den Straßen sieht. Ob er sich manchmal einsam fühle, will ich von dem 28-Jährigen wissen.
Es ist wie ein Völkermord. Alle sind weg. Das Leben ist hart. Aber was sie nicht wissen, auch in Deutschland ist das Leben nicht einfach, ohne Papiere, ohne Dokumente. Ich wollte nie weg hier. Wenn mein Geschäft nicht laufen sollte, dann vielleicht. Alle meine Freunde sind jetzt in Europa. Sie sind gegangen.
All of my friends are in Europe now. They are gone.
Der kleine Balkanstaat Albanien schottete seine Bürger bis zum Dezember 1990 komplett von der Außenwelt ab. An der Grenze der damaligen sozialistischen Volksrepublik galt bis zum Kollaps des kommunistischen Regimes der Schießbefehl. Heute, 3 Jahrzehnte später, denken laut Balkanbarometer fast 80% der jungen Albanerinnen und Albaner an Auswanderung. Damit ist das Land Spitzenreiter in der Region. Wie viele genau gehen, ist unklar. Seit 2011 hat es keine Volkszählung mehr gegeben. Doch die Gründe für den Exodus liegen auf der Hand. 22% der 2,8 Millionen Albaner leben unter der Armutsgrenze. 28% der Jugendlichen haben keine Arbeit. Das Land, sagt Kodeli, verliere seine Zukunft.
Viele Ärzte verlassen das Land. Das sind Menschen mit Potenzial. Die könnten auch hier ein Geschäft leiten, so wie ich. Die machen ihre Arbeit jetzt in Deutschland oder in Italien. Hier müsste sich einiges ändern. Korruption ist ein Problem. Die Schulen sind in einem schlimmen Zustand, Krankenhäuser auch. In manchen Schulen ist es sogar kalt, auch hier in Shenzhen. Manchmal müssen die Kinder Feuerholz mitbringen.
Europa erscheint vielen Albanern als Ausweg. Neben Deutschland ist auch Großbritannien ein begehrtes Ziel. Von den rund 40.000 Migranten, die 2022 über den Ärmelkanal kamen, stammen 12.000 aus Albanien. 2021 sind es bloß 800 gewesen. In den letzten Jahren ist so eine bemerkenswerte Gleichzeitigkeit entstanden. Während immer mehr Albaner ihre Heimat verlassen, sehen EU-Länder in dem Balkanstaat zunehmend einen Partner für die Auslagerung von Asylverfahren. Die Croissants sind fertig. Der Duft von warmer Butter erfüllt den Raum, als er die Ofentür öffnet. Ob er mit seiner Bäckerei von der Errichtung der beiden Lager profitieren kann?
Nobody isn't very happy.
Niemand ist glücklich mit diesem Abkommen. Wir haben nicht die Kapazitäten, um so viele Menschen aufzunehmen. Vielleicht wäre es gut für mein Geschäft, die Menschen müssen ja essen. Aber im Leben geht es um mehr als Geld. Da kommen viele Kriminelle. Keine Kinder, keine Frauen. Nur Männer. Die hauen ab, weil sie zu Hause Probleme haben. Und dann werden sie nach Albanien gebracht. Die tun alles, um zu überleben.
Kodeli wischt die Arbeitsfläche, lässt Wasser in einen Eimer laufen und setzt einen neuen Teig an. Nebenan, im Hotel Raffaello, hat die US-Regierung 2021 rund 3.000 Geflüchtete aus Afghanistan untergebracht. Wie hat er die Situation damals erlebt?
It's not the same like.
Mit den Afghanen ist es etwas anderes. Die sind mit ihren Familien gekommen. Viele von ihnen sind Intellektuelle, Teile der Elite des Landes. Lehrer, Geschäftsmänner, sehr gute Menschen. Seit 3 Jahren leben sie jetzt bei uns und es gibt keine Probleme.
Kodeli erzählt, damals habe er kämpfen müssen, um seine gerade eröffnete Bäckerei über Wasser zu halten. Dann aber habe es eine glückliche Fügung gegeben.
In that time, Afghan people came here.
Damals kamen auch die Afghanen nach Shenzhen. Eine ältere Dame betrat den Laden und fragte nach Bolani. Ich habe sie gefragt, was das ist, und sie hat es mir erklärt. Kannst du mir das beibringen? Ich lernte von ihr und machte selbst Bolani. Das hat sich herumgesprochen. Plötzlich war mein Laden immer voll, voll, voll. Manche Afghanen hatten Tränen in den Augen, haben sich immer wieder bedankt. Sie haben dafür gesorgt, dass meine Bäckerei das erste Jahr überstanden hat.
Wer weiß, denke ich. Wären die Afghanen damals nicht gekommen, vielleicht hätte Kodeli seine Bäckerei schließen und sein Glück woanders versuchen müssen. So wie Seth Marku. Seth holt mich vor der Bäckerei in seinem Golf ab. Adlan Kodeli der noch neben mir steht, begrüßt er ebenfalls. In Shenzhen kennen sich alle, die Jungen sowieso. Anders als der Bäcker ist Seth fortgegangen. 18 war er damals. 3 Jahre hat er auf Baustellen in Süddeutschland gearbeitet. Als der Corona-Lockdown kam, ging er zurück. Geblieben ist ihm ein realistischer Blick auf das Leben in der Fremde und ein schwäbischer Dialekt. Jetzt sind wir unterwegs zu einem Workshop im nahen Lesch, denn Seth hat Pläne.
Das sind wie so eine Gruppe, Freundschaftsgruppe, seit, ich glaube, 18, 20 Leute.
Seth möchte Touristen durch seine Heimat führen, Wandertouren anbieten, Ausritte auf Pferden organisieren, einen Campingplatz aufbauen. Schlafen sollen seine Gäste auch in Hobbithäusern. Bitte?
Hobbithaus. Kennst du nicht bei Herr der Ringe filmen? Das ist so ein Hobbithaus. Und so spirituelle Dinge rund und so. Für mich sind so richtig geile energievoll. Und warum nicht? Das muss mir irgendwo im Parkplatz führen.
Seth parkt sein Auto im Zentrum von Lesch. Sein Workshop findet im ersten Stock eines unscheinbaren Bürogebäudes statt. Direkt über einer Augenklinik. Obwohl es Sonntag ist, ist der Seminarraum voll. 15 junge Albaner sind gekommen, darunter 11 Frauen. In Lesch gibt es auch am Wochenende nicht viel zu tun. Hier aber können sie lernen, wie man sich etwas aufbaut, ein Geschäft leitet. Eingeladen hat die Organisation Hannah. Hand in Hand Against Nation Apathy. Seth und die anderen setzen sich in einem Stuhlkreis zusammen. Der Workshop beginnt. Die Teilnehmer sollen lernen, wie wichtig Zusammenarbeit für den Erfolg ist. Jeder bekommt dazu zufällig ausgeloste Süßigkeiten in die Hand gedrückt und die Aufgabe, sie möglichst geschickt zu tauschen. Große Hektik, viel Freude. Seth tauscht smart. Er gattert einen Lutscher
und jetzt hat er einen Lollipop und einen Bonbon
und klemmt ihn sich zufrieden hinters Ohr. Was, will die Seminarleiterin wissen, war die erfolgreichste Tauschstrategie? Korruption, ruft jemand. Und alle lachen. Nach 2 Stunden ist der Workshop vorbei. Sofort hat Seth einen Kaffee in der Hand. Die Gruppe löst sich auf. Auch Seth verabschiedet sich. Das Beste herausholen. Für ihn hat das bedeutet, sein Glück andernorts zu versuchen. Seit damals versteht er auch, warum Menschen sich für eine bessere Zukunft in ein Boot setzen. Was er nicht versteht, warum Deutschland es ihnen so schwer macht.
Deutschland braucht echt viele kräftige Arbeiter. Warum hat er nicht sein Recht zu arbeiten?
Ich bleibe in Lesch. Ein paar hundert Meter weiter wohnt die Aktivistin Arilda Leschi, die hier geboren wurde. Wie Seth war auch sie im Ausland. Doch die 27-Jährige hat nicht auf dem Bau gearbeitet, sondern studiert. Sie ist zurückgekommen, um in ihrer Heimat etwas zu verändern. Bei einem Spaziergang erzählt sie gerade von ihrem neuen Leben in Albanien, als ein Bekannter sie anspricht.
Er hat mich gefragt, wie die Demo gelaufen ist und ob das Abkommen jetzt umgesetzt wird. Und ich habe ihm gesagt, so ist es, und zwar, weil du nicht protestiert hast. Das mache ich jetzt öfter. Am Anfang war es eher so. Es wäre schön, wenn, je mehr, desto besser. Jetzt frage ich immer, wenn ich auf das Abkommen angesprochen werde, warst du denn auf der Demo?
Leschi hat in Tirana den Protest gegen das Abkommen mit Italien organisiert. Ihre Strategie? Aufwendig inszenierter Widerstand im öffentlichen Raum. Sie sitzt in einem Café und zeigt mir ein Video ihrer letzten großen Aktion.
Wir haben so getan, als wären wir auf einer Beerdigung. Hier legen wir den Trauerkranz vor dem Verfassungsgericht nieder und verkünden, dass wir zusammengekommen sind, um den Tod des Gerichts zu beklagen.
Nachdem Ministerpräsident Rama sowohl politische Beobachter als auch die Öffentlichkeit mit dem Italien-Deal überrumpelt hat, ruft die Opposition das Verfassungsgericht an. Nach einer mehrwöchigen Prüfung winken die Richter das Abkommen Anfang Februar aber durch. Es sei schwierig gewesen, gegen das Vorhaben der Regierung zu mobilisieren, erzählt die junge Frau.
Sie haben gezögert, sich unserem Protest anzuschließen, weil sie denken, wir seien gegen Migranten. Aber das stimmt nicht. Darum geht es nicht. Albanien wird benutzt, um ein Problem der EU zu lösen. Italien hat dieses Abkommen geschlossen, weil es in Europa keinen Verteilungsschlüssel für Migranten gibt. Und deshalb Italien und Griechenland überfordert sind. Wenn hier jemand die Verantwortung trägt, dann die EU. Wir werden nur benutzt.
Die Aktivistin nimmt aber auch die Sorgen der Bewohner von Xinjiang ernst. Sie stört, dass diese gegen die Geflüchteten ausgespielt werden. Am Ende, so Le Xi, profitieren nur die Politiker, die das Abkommen ausgehandelt haben.
Die Migranten wollen nicht nach Albanien. Deshalb haben wir auch keine moralische und rechtliche Verpflichtung, uns um sie zu kümmern. Xinjiang ist das touristische Zentrum von Nordalbanien. Viele Menschen machen sich Sorgen, was die Lager für die Sicherheit dort bedeuten. Auch die Migranten selbst haben nichts davon. Die Regierung verkauft uns das als humane Lösung, aber das stimmt nicht. Internationale Organisationen, die sich damit beschäftigen, sehen das genauso. Es geht nur darum, die Migranten davon abzuhalten, nach Europa zu kommen.
Menschenrechtsorganisationen wie Amnesty International verurteilen den Deal zwischen Italien und Albanien ebenfalls. Sie befürchten, dass das Grundrecht auf Asyl in der EU weiter ausgehöhlt wird. Genau wie die Fischer in Xinjiang beklagt auch Arilda Leschi die mangelnde Transparenz des gesamten Vorhabens.
Wir wissen nicht, wo die Lager sein werden. Es gibt keine Karte, nur Nachrichten, in denen von Xinjiang die Rede ist. Im Abkommen selbst steht nichts darüber. Es heißt auch, dass die Menschen dort eingesperrt sind, aber mit Erlaubnis das Lager verlassen können. Was bedeutet das? Und dann ist auch nicht klar, was mit den Menschen passiert, deren Asyl abgelehnt wird, die aber auch nicht abgeschoben werden können. Das ist merkwürdig. Die Europäer wissen doch genau, wie kompliziert diese Abschiebungen sind.
Vorsichtig steuere ich den Mietwagen den Berg hinauf. Links und rechts der unbefestigten Piste sind die Straßengräben mit Müll gefüllt. Eine junge Frau mit Plateauschuhen stapft unbeirrt entlang der inoffiziellen Deponie. Irgendwo hier bin ich mit jemandem verabredet, dessen Leben das kleine Albanien mit der ganz großen Weltgeschichte verbindet. Chinas Unterdrückung ethnischer Minderheiten, die Anschläge vom 11. September 2001, und die Opfer des US-geführten Kriegs gegen den Terror. Wenn Albanien ein Parkplatz für Menschen ist, dann hat Abu Bakr Kasim ein Dauerticket.
Assalamu alaikum.
Abu Bakr fällt auf. Asiatische Gesichtszüge und ein langer Kinnbart. Dazu ein grauer Anzug und rötliche Lederschuhe. Hier, sagt er, fühle er sich nicht wohl. Die Männer seien schon am Morgen betrunken. Er schlägt ein Café in der Nähe vor. Abu Bakr Kasim ist Uigure und damit Angehöriger einer in China verfolgten ethnischen Minderheit. Als junger Mann verlässt er in den 1990er Jahren seine Heimat und lebt als Händler in anderen Ländern der Region. 2001 ist er ausgerechnet in Afghanistan, als die Anschläge vom 11. September die Welt erschüttern. Der Krieg beginnt und Abu Bakr Kasim flüchtet.
Es war Ramadan, als wir die pakistanische Grenze erreichten. Die Menschen dort waren gut zu uns, teilten ihr Essen mit uns. Aber die chinesischen Behörden erfuhren von unserer Ankunft. Plötzlich fingen die pakistanischen Grenzbeamten an, uns Uiguren zu zählen. Wir ahnten, dass es schlimm werden würde.
Pakistanische Kopfgeldjäger verhaften den Uiguren und liefern ihn an die Amerikaner aus. Wochen später landet er wie hunderte Muslime im Hochsicherheitsgefängnis auf Guantanamo. Der Vorwurf? Terrorismus. 5 Jahre vergehen ohne Anklage. Dann geht plötzlich alles schnell. Auf Bitten Washingtons erklärt Albanien sich bereit, den unschuldig Inhaftierten aufzunehmen. Im Mai 2006 beginnt sein zweites Leben.
Ein General kam zu uns. Er sagte, er hätte gute Nachrichten. Ihr müsst nicht länger hier bleiben. Wir haben ein Land für euch gefunden. Albanien. Albanien? Das ist doch ein dreckiges kommunistisches Land. Deshalb sind wir aus China fort. Der General antwortete, die Dinge haben sich geändert. Albanien ist jetzt ein freies Land. Vertraut mir, dort wird es euch besser ergehen als hier.
Der Flug nach Tirana dauert 16 Stunden. Mit Kasim bringen die USA 4 weitere Uiguren aus Guantanamo. Die Angst der Männer, doch nach China ausgeliefert zu werden, ist so groß, dass einer von ihnen während des Flugs einnässt. Erst als weit und breit kein Chinese auf dem Flughafen zu sehen ist, entspannt sich die Gruppe. Nach fast 2 Jahrzehnten ist Abu Bakr in seiner neuen Heimat angekommen.
Ich bin zufrieden mit meinem Leben. Albanien ist ein Zuhause geworden. Ich komme mit den Nachbarn zurecht und habe meinen Frieden gemacht. Hier bin ich sicher. Gastfreundschaft ist den Albanern wichtig. Sie öffnen ihre Häuser für Gäste. Wir Uiguren halten das ähnlich. Da, wo ich herkomme, ist das genauso. Unsere Kulturen sind sich sehr ähnlich.
Heute leben nicht mehr als 1 Dutzend Uiguren in Albanien. Sie kennen sich. Abu Bakr Kasim hat eine Frau aus der Community geheiratet und eine Familie gegründet. Es geht ihm gut. Die Zeit in Guantanamo ist lange her. Aber er versteht, warum viele junge Albaner in ihrem Land keine Zukunft sehen.
Wir Uiguren haben kein eigenes Land, anders als die Albaner. Hier fühlt es sich an, als könnten wir fliegen. Aber für die Jugend ist es schwer. Ich verstehe das System, ich sehe die Korruption und die ganzen Herausforderungen. Niemand bekommt einen Job in dem Bereich, in dem er studiert hat. Das ist alles nicht einfach. Meine Kinder aber werden bleiben.
Eva betritt den Raum mit Schwung. Das Getuschel verstummt, der Unterricht beginnt. Eva unterrichtet Deutsch an einer kleinen Privatschule in Prenjas. Hier, 1,5 Stunden von Tirana entfernt, lernt auch die 28-jährige Adiola und hofft auf ein neues Leben in Deutschland.
Guten Tag. Habt ihr die Hausaufgabe?
Ja.
Kannst du bitte die Hausaufgabe lesen?
Ja. Ich muss Deutsch lernen. Mach Fenster auf. Hol Janik ab. Steh auf.
Und jetzt, Ola, bitte.
Nach 90 Minuten ist die Doppelstunde zu Ende. Fatjon, der einzige Mann in der Gruppe, bleibt sitzen. Er hat sich für den Intensivkurs angemeldet. Adiola packt ihre Sachen zusammen und nimmt sich Zeit für ein Gespräch. Sie sagt, dass dieser Sprachkurs für sie die perfekte Gelegenheit sei.
Ich habe hier in Albanien Sozialarbeit studiert. Ich habe nicht nur meinen Bachelor und Master gemacht, sondern auch noch eine Spezialisierung. Das ist jetzt 2 Jahre her und ich habe keine Arbeit gefunden. Deutschland braucht Pflegekräfte und sucht Arbeiter. Das ist unsere Chance.
Schnell wird klar, wie frustriert die 27-Jährige mit ihrem Leben in Albanien ist.
Wer hier seinen Abschluss macht, gilt als Verlierer. Es geht nicht um Talent oder Können, es geht nur um Politik. Es gibt keinen Respekt. Wir stehen am Ende der Nahrungskette. Solange es keine Arbeit gibt, werden die Leute Albanien verlassen. Die Verantwortlichen stellen nicht Leute mit Ausbildung ein, sondern solche, die ihnen politisch nahestehen. Ohne solche Verbindungen oder Freundschaftsdienste für eine Partei ist man nicht Teil des Systems.
Es sind Beschwerden, die ich während der Recherche immer wieder höre. Etwa wenn der Uigure Abu Bakr von der Korruption berichtet, die er immer wieder beobachtet habe. Und selbst wer Arbeit hat, kann davon oft nicht leben. Das Durchschnittseinkommen in Albanien liegt bei 500 Euro. Ein Sechstel dessen, was in Deutschland durchschnittlich verdient wird. Die Lebenshaltungskosten sind aber fast halb so hoch. Benzin kostet in Albanien sogar mehr. Eine Rechnung, die für viele Albaner nicht aufgeht. Auch Adiolas Mann hat das Land deshalb verlassen. Er lebt und arbeitet in Hamburg, wartet auf Frau und Tochter. Wenn es geht, wollen die drei sich in Deutschland eine echte Existenz aufbauen. Ich bin zurück am Strand von Shenzhen. Sef hat sich mit einem Freund zum Training verabredet. Seine breiten Schultern verraten, dass er öfter trainiert. Das Fitnessstudio unter freiem Himmel ist ein Provisorium. Gewichte, eine Hantelbank und eine Klimmzugstange. Die Seeluft hat das Metall rosten lassen.
Opa.
Mit Schwung zieht Seth sich an der Klimmzugstange hoch, setzt um und stemmt seinen Oberkörper hinauf. Einmal, zweimal, immer wieder. Dann lässt er los, klopft sich die Hände ab und schaut einer Gruppe Afghanen hinterher, die am Strand spazieren geht.
Und es ist sehr schön. Und ich freue mich, wenn ich auch Leute aufs Ausland hier sehe. Wie ich selbst auch in Deutschland so, wie, sag mal, wie Flüchtling war. Und dass andere Leute auch hier zurück zu uns zu kommen, wie wir bei denen auch gegangen sind. Und das auch wieder zu tauschen. Die zu sehen, was wir haben oder was das für eine nette Gesellschaft hier ist. In Deutschland denkt man, es gibt viele so böse Albaner oder so, aber stimmt das nicht. Wenn man die Albaner kennenlernt, die haben sehr ein gutes Herz, sehr freundlich, sehr natürlich, respektvoll und hilfsbereit immer.
Seth setzt seine Cap auf und blickt zum Hafen. Ein Fischerboot zieht langsam an zwei Anglern vorbei, die auf Klappstühlen an der Mole sitzen. Was, will ich wissen, denkt Seth über das Abkommen mit Italien? Packt Schengen das?
Ich bin nicht dagegen. Ich freue mich, dass wir auch Leute helfen können, wie wir uns geholfen haben. Helfen gegenseitig ist immer gut. Ich bin überzeugt, dass das echt gut laufen würde. Und die brauchen auch eine Unterstützung. Die sind einfach so Menschen, wo die Krieg in seine eigenen Länder haben und so. Und so ein offener Arm, es wird von jedem gut tun. Und so ein Lächeln ist immer gut. Warum sie wie ein Hass?
Seth sagt es zwar nicht, aber fast hört man es dennoch. Warum eigentlich nicht?
Florian Guckelsberger über politische Deals und wachsenden Protest der jungen Bevölkerung in Albanien. Unterstützt bei der Recherche hat ihn Alice Alikai. Wenn euch diese Folge des Podcasts gefallen hat, abonniert uns gern. Oder lasst Sterne sprechen. Dafür schon jetzt ein dickes Dankeschön. Ich bin Eberhard Schade, Redakteur dieser Folge. Wir hören uns wieder.